Geliebter himmlischer Vater, wir wollen dir im Namen Jesu danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, auch an diesem Abend. Dass wir uns immer wieder auch mit deinem Wort beschäftigen können, denn dein Wort ist Geist und Leben. Schenk, dass dein Wort in uns das bewirkt, wozu du es gesandt hast. Dein Wort ist Heilung für Geist, Seele und Leib. Und das möge auch an diesem Abend geschehen, auch wenn wir über Dinge sprechen, die vielleicht schwierig sind, die vielleicht manchmal auch beängstigend klingen. Das, was du in deinem Wort gesagt hast, ist für uns kostbar und es ist wertvoll. Es bringt uns weiter, es lässt uns hinter die Kulissen sehen und wir danken dir, dass wir mit deinem Wirken, mit dem Wirken deines Geistes auch an diesem Abend rechnen dürfen. Und ich bitte dich, dass du jedes Einzelne hier in diesem Raum auch ganz besonders segnest. Amen. Wir haben heute Abend den zweiten Teil über Ursprung und Bestimmung der Engel. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass es vor dieser jetzigen Schöpfung bereits eine Schöpfung gab, dass die Engelwelt geschaffen wurde, bevor Adam und Eva geschaffen wurde, bevor Gott diese Erde hier, ausgestattet hat. Ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann, aber er schuf sie nicht als Tohuwabohu, wie wir aus Jesaja 45 wissen. Und dann hat es einen ersten Sündenfall gegeben in der ersten Schöpfung. Nachzulesen in Hesekiel 28, haben wir heute näher angeschaut. Und da kam es zu einer großen Auseinandersetzung. Da hat sich eigentlich das Böse herauskristallisiert, da ist das Böse eigentlich entstanden. Wir haben gesehen, dass Satan ja bereits böse war, als Adam und Eva im Garten Eden gelebt haben. Und ich möchte heute Abend noch etwas dazu sagen, was die Engel für eine Bestimmung haben. Grundsätzlich möchte aber auch auf Wunsch hin noch einmal die Beschreibung Satans aus Jesaja 14 näher anschauen. Jesaja 14, wir schlagen auf ab Vers 3. Jesaja 14 ab Vers 3. Hier ist ja vom König von Babel die Rede und der König von Babel hat eigentlich dem Volk Israel, also Nebukadnezar, hat dem Volk Israel sehr viel Leid zugefügt. Er bekam natürlich von Gott die Vollmacht, Jerusalem zu belagern und sehr viele dann auch nach Babel zu verschleppen. Einer davon war ja Daniel, von dem wir auch gestern Abend diese Vision gehört haben von Rainer Wörz. Und der König von Babel ist eben einer, der dem Haus Jakob sehr viel Schmerzen zugefügt hat. Aber jetzt kündigt hier Gott etwas anderes an. Er sagt, und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr die Ruhe verschafft von deiner Mühsal und deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den man dir auferlegt hat, da wirst du dieses Spottlied anstimmen über den König von Babel und sagen. Und jetzt kommt das Spottlied, aber ich möchte hier noch etwas sagen. Die Unterdrückung Israels, die hat ja immer angedauert bis heute. Und in der Endzeit kommt Jakob, also das Volk Israel, noch einmal in eine ganz große Drangsal hinein, in eine sehr große Mühsal. Und am Ende dieser Drangsalszeit kommt der Herr Jesus mit großer Macht und Herrlichkeit, wird sich auf den Ölberg stellen und er wird dann das tausendjährige Reich aufrichten. Und in dem Zusammenhang lesen wir in der Offenbarung auch, dass der Erzengel Michael mit seinen Engeln, der hat ja vorher, 3,5 Jahre vorher, wird er mit Satan und seinen Engeln kämpfen. Satan und seine Engel werden auf die Erde geworfen. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt, also in der Mitte der letzten 7 Jahre, dass im Himmel endlich Ruhe und Ordnung herrscht. Das ist heute noch nicht der Fall. Heute ist Satan noch da oben tätig mit seinen Engeln im Himmel. Und wir haben auch heute Morgen gehört, es gibt mehrere Schichten von Himmel, mehrere Himmel. Es gibt nicht nur einen Himmel, sondern mehrere Himmel. Wenn der auf die Erde geworfen wird, dann kann er hier auf der Erde noch einmal 3,5 Jahre wüten. Und das wird auch für Jakob, das heißt für Israel, noch mal eine große Drangsalszeit werden. Und diese Drangsalszeit hört dann erst auf am Ende dieses Zeitalters, wenn dann Jesus Christus das tausendjährige Reich aufrichten wird. Und dann kommt ein Engel mit einer Kette, nachzulesen in der Offenbarung. Und dieser Engel wird Satan fesseln und ihn in den Abgrund werfen. Und dann hat die Menschheit endlich Ruhe, 1000 Jahre lang. Das heißt, kein Satan ist mehr da, der verführt. Die Menschen werden nicht mehr verführt. Wenn im tausendjährigen Reich ein Mensch sündigt, dann wird er am nächsten Tag gleich tot sein. Wenn man das hört, dann erschreckt man vielleicht zuerst und denkt, oh, das wird ja ganz gefährlich, da kann man ja gar nicht lange leben. Aber es wird im tausendjährigen Reich so sein, man sündigt eigentlich nur, wenn man das ganz bewusst macht. Es ist wie, man kann sich das so vorstellen, ich stehe vor einem Abgrund und ich sage, ich will mich runterstürzen. Das ist dann eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist nicht wie heute, wir müssen uns das nicht so vorstellen, wie das heute ist, dass wir ständig irgendwie versucht werden und dann der Versuchung erlegen, sondern im tausendjährigen Reich wird das ganz anders sein. Und in dem Augenblick, wo Satan hinabgeworfen wird, passiert eigentlich das, was wir jetzt hier, oder in den Untergrund abgeworfen wird, gefangen genommen wird, passiert eigentlich das, was wir hier in Jesaja 14 lesen. Natürlich ist hier zuerst einmal vom König von Babel die Rede. Der König von Babel ist ein Darsteller Satans. Wir werden aber im Laufe dieses Spottliedes, in Anführungszeichen, werden wir sehen, dass es sich hier um weit mehr als den König von Babel handelt. Genauso wie es beim König von Tyrus eben mehr ist als nur der irdische König von Tyrus, sondern da war eben dieser Engelfürst, dieser schirmende Cherub, der vollkommen an Schönheit war. Das haben wir heute Morgen gehört. Also, wir lesen Vers 4. Wie hat aufgehört der Unterdrücken, aufgehört das Anstürmen? Wir können also diese Aussagen hier immer parallel sehen. Einerseits trifft das natürlich auf den König von Babel zu, andererseits können wir hier aber auch immer Satan sehen. Zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den Herrscherstab. Der Völker schlug im Grimm mit Schlägen, ohne Unterlass. Nationen unterjochte im Zorn, mit Verfolgung, ohne Schonung. Er hat alle geknechtet und unterjocht. Es rastet die ganze Erde. Auch hier sehen wir tausendjähriges Reich, wo alle zur Ruhe kommen, wo die ganze Erde rastet, wo keine Unruhe man ist. Man bricht in Jubel aus. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Seitdem du da liegst, kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf. Holzfäller ist ein Bild auf den Tod, der eben fällt und dann stirbt jemand und der Tod kommt eben nicht mehr herauf, weil man im Prinzip nicht mehr stirbt, wenn man nicht sündigt. Dass am Ende des tausendjährigen Reiches wieder etwas passiert, dass der Satan noch einmal losgelassen wird, das ist eine andere Angelegenheit. Und jetzt heißt es hier, der Scheol drunten, das ist das Totenreich, ist in Bewegung um deinetwillen. Also da ist jetzt ein riesiger Aufruhr in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde, die da unten liegen. Er lässt von ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Ist ja so, das Totenreich ist ja auch ein Gebiet, wo Menschen, die eben nicht mit dem Herrn Jesus verbunden sind, die kommen ja da hinein und haben da ihre Stadt. Vor Golgatha war es noch so, dass es da einen Schoß Abrahams gegeben hat, und in den Schoß Abrahams sind zum Teil Menschen gekommen, die ein sehr schweres Leben hatten, so wie zum Beispiel der Lazarus. Ich denke, wir kennen die Geschichte mit dem armen Lazarus, der ein Leben lang eigentlich benachteiligt war, krank war, Geschwüre hatte, Hunger hatte, und daneben war der reiche Mann, der war gesund, dem ging es gut, und der hat sich eigentlich gar nicht groß gekümmert um den armen Lazarus. Und wir sehen dann, nach dem Tod kommt der große Ausgleich, da ist dann der arme Lazarus ist auf dem Schoß Abrahams, das heißt, er hat hier einen sehr angenehmen Zustand, während dem der reiche Mann Pein leidet. Hier sehen wir auch ein Beispiel dafür, dass Gott erstattet, dass er ausgleicht, was viele Gläubige manchmal falsch interpretieren bei dieser Geschichte mit dem armen Lazarus, dass sie das Gefühl haben, naja, der Lazarus, das war ein gottesfürchtiger Gläubiger. Was Lazarus war, das wissen wir gar nicht. Er war einfach ein Leben lang benachteiligt. Aber ein Leben lang hatte er ein schweres Leben, und man konnte sich nicht erklären, warum lässt das Gott zu, dass der eine so viel Schweres hat und der andere so viel Schönes. Das ist doch ungerecht. Man kann das eben nicht so sagen, weil Gott einen Ausgleich schafft. Ja, jetzt geht es hier um den Scheol. Und dann heißt es, Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Und jetzt kommt's. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Glanzstern. Also, Sterne sind ja ein Bild auf Engel. Aus Offenbarung 1 heißt es da, die Sterne, die du sahst, sind die Engel der Gemeinden. Also Sterne sind ein Symbol auf Engel. Sehr oft, wenn wir in der Bibel von Sternen reden, dann hat das auch etwas mit den Engeln zu tun. Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, das heißt, er ist einer, der ganz am Anfang geschaffen wurde. Übrigens, das Wort Fürstentümer im Griechischen, Archei, heißt eigentlich einer, der am Anfang war. Die Fürstentümer, von denen Paulus spricht, wir haben ja einen Kampf gegen die unsichtbare Welt, da gibt es diese Fürstentümer, das sind die Anfangsseienden, die Anfänglichen, könnte man übersetzen. Und Satan war auch ein Anfänglicher, genauso wie der Melechzor, der König von Tyrus aus Hesekiel 28, ein Anfänglicher war. Und Sohn der Morgenröte deutet auch auf das hin, dass Morgen ist der Anfang. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Er hat die Nationen alle überwältigt. Und jetzt, was hat er gemacht? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Spätestens hier merken wir, das ist nicht Nebukadnezar, das ist ein ganz anderer. Und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Wir sehen hier ganz ähnlich wie Hesekiel 28. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Also der Herabsturz findet ja so statt, ich habe es gesagt, in der Mitte der letzten 7 Jahre wird er auf die Erde geworfen, dann wütet er 3,5 Jahre hier auf der Erde, und das werden die schlimmsten 3,5 Jahre auf dieser Welt, die es je gegeben hat. Zum Glück ist die Gemeinde nicht mehr hier. Unser Jesus entrückt uns vorher, also wir müssen nicht Angst haben vor dieser Zeit. Aber wenn dann Satan auf die Erde geworfen ist, dann heißt es, wehe denen, die auf der Erde sind. Ja, der Königreich hinabgestürzt, die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte, Er machte den Erdkreis der Wüste gleich. Er hat alles verwüstet. Er wird alles verwüsten. Und riss Städte hernieder. Seine Gefangenen entließ er nicht nach Hause. Er hat nur Gefangene gemacht. Gefangene für den Tod. Und er hat die nie befreit. Alle Könige der Nationen, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit Erschlagenen vom Schwert, durchbrochen wie ein zertretenes Aas. Ist ja interessant, von Satan lesen wir, dass er ein Menschenmörder war von Anfang an. Und seine Spezialität ist ja quasi, er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Eine weitere Spezialität Satans ist, dass er die Brüder verklagt. Dass er der Verkläger der Brüder ist. Aber wir dürfen wissen, wir haben den besten Rechtsanwalt, den es überhaupt gibt. Unser Herr Jesus Christus, der stellt sich immer vor uns, wenn wir uns in Christus bergen. Wenn wir sagen, Herr Jesus, ich möchte mich ganz in dir bergen, ich will ganz in dir sein, schütze du mich. Dann wird er sich immer vor uns stellen und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Satan uns etwas tun kann, was uns schaden könnte. Ich habe, ich glaube, in der ersten oder zweiten Stunde erklärt, dass es dem Apostel Paulus natürlich nicht immer ganz gut ging, dass er zeitweise von einem Engel Satans geschlagen wurde. Das heißt, Gott hat es zugelassen, dass so ein böser Engel ihn schlagen darf, aber Paulus hat dabei erkannt, auch das muss mir zum Guten dienen. Erstens bewahrt es mich davor, dass ich mich überhebe und zweitens lerne ich aus der Abhängigkeit Gottes zu leben. Ich lerne die Kraft Gottes in den Schwachen kennen. Ja? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit denen, die zu den Steinen der Grube hinabgefallen sind, mit ihnen wirst du nicht vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, dein Volk erschlagen. Er hat ja auch alle zerstört, die ihm nachgefolgt sind, oder wird das noch tun. Das Geschlecht von Übeltätern wird in Ewigkeit, nicht genannt werden. Ja, soweit dieser Text. Wir sehen hier also, beim Satan ist etwas ganz Ähnliches passiert wie bei diesem König von Tyrus, diesem schirmenden Cherub, der vollkommen an Schönheit war und der aus meiner Sicht eben der Tod in Person ist. Die meisten anderen Ausleger sagen, es handelt sich um Satan. Man kann das auch so sehen. Ich möchte das offen lassen. Nun, Engel, wir haben gesehen, Engel führen auch Aufträge aus, sie begutachten Zustände, das habe ich heute Morgen erklärt in Sodom und Gomorra, sie retten die Auserwählten im Auftrage Gottes natürlich, sie führen Gerichte Gottes aus, wir haben es gesehen bei Herodes, der die Ehre für sich in Anspruch nahm und sogleich von einem Engel geschlagen wurde. In der Offenbarung führen ganz viele Engel schwerste Gerichte aus. Und was ganz erstaunlich ist, dass Geister und Engel mit der Zustimmung Gottes auch Menschen manipulieren können. Und das ist eigentlich etwas Erschreckendes. Wir wollen dazu eine interessante Geschichte lesen aus 1. Könige 22, Vers 19. 1. Könige 22, Vers 19, das ist so ein Pendant zu Hiob 1 und 2. 1, 22, Vers 19. Ich möchte vielleicht kurz eine Vorgeschichte, ich glaube, ich muss das auch lesen, die Vorgeschichte, weil das ist sehr wichtig. Wir lesen ab Vers 10. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Also der König von Juda, Josaphat und der König von Israel, das ist, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, der Mann von der Isabel, Ahab. Genau, der König Ahab Sie beide haben also einen freien Platz im Toreingang von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen. Da haben sie also mehrere Propheten gehabt, die haben geweissagt. Und Zedekia, der Sohn des Kenanna, machte sich eiserne Hörner und sagte: So spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Also Zedekia war einer dieser Propheten und er hatte die innere Gewissheit bekommen, dass Ahab jetzt nach Ramoth-Gilead ziehen soll und da wird er den Feind schlagen. Damals war es ja oft so, dass die Könige dann auch die Propheten gefragt haben, soll ich da hinziehen, werden wir den Sieg behalten? Das war bei Saul so, das war bei David so und offensichtlich hier auch bei Ahab, respektive Josaphat, hat auch darum gebeten, dass man doch die Propheten befragen soll, dass man nicht hier in etwas zieht, wo es dann zu einer Katastrophe kommt. Ebenso weissagten oder prophezeiten alle Propheten, indem sie sagten: Zieh hinauf nach Ramoth-Gilead in Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte: Sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig, gut für den König. Lass doch dein Wort sein, wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Also da haben sie den Micha geholt und der Micha, das war jetzt wirklich ein Prophet Gottes, der Gott treu ergeben war und da haben sie ihm gesagt, so jetzt rede du mal nicht dagegen. Und Ahab war sich schon ein Stück weit gewohnt, der Micha redet immer dagegen, hat immer etwas auszusetzen. Micha aber sagte: So wahr der Herr lebt, nur was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilad in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte er zu ihm: Zieh hinauf, führe Israel zum Sieg, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Diese Aussage hat mich immer wieder erstaunt. Da dachte ich, Mensch, das ist ein Prophet Gottes. Und was macht jetzt dieser Prophet Gottes? Der lügt jetzt zuerst mal seinen König an. Aber ich bin überzeugt, dass er dem Ahab das in einer Art und Weise gesagt hat, dass Ahab gemerkt hat, der sagt gar nicht die Wahrheit. Ich könnte mir vorstellen, dass Micha das so ironisch gesagt hat, zum Ausdruck zu bringen, ich weiß schon, was du hören möchtest, ich sage dir jetzt einfach, was du hören möchtest. Der König sagte dann, Moment, dann heißt es hier, und als er zum König, ja, zieh hinauf, denn der Herr wird es in deine Hand geben, 16. Der König aber sagte zu ihm: Wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest als nur Wahrheit? Der hat also gemerkt, der Micha sagt gar nicht die Wahrheit. Da sagte er, er hat wahrscheinlich zuerst so auch sich verhalten, weil er genau gemerkt hat, das, was ich jetzt sage, das glaubt er mir sowieso nicht. Da sagte er: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aha, große Niederlage wird kommen. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herrn, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, das ist dann der andere König, der König von Juda, sagte: Habe ich dir nicht gesagt? Er weiß ab nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Solange ich diesen Micha kenne, er hat nur immer Blödes über mich zu sagen. Immer ist er gegen mich, ganz so wie auch Elia. Und Micha sprach: Darum höre das Wort des Herrn. Und jetzt machen wir einen Blick in den Himmel hinein, und zwar in den Thronsaal Gottes. Und an diesem Thronsaal Gottes sind ganz viele Geisteswesen versammelt. Man kann sich dieser Thronsaal Gottes so vorstellen wie ein Parlament. Da sitzt der König auf dem Thron und ganz viele Ratsmitglieder, wie ein Parlament. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also es gibt auch im Himmel linke Politiker und rechte Politiker, wenn man das jetzt mal so sagen darf, zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Und der Herr sprach, jetzt kommt Gott, Jahwe, und sagt, fragt diese Geisteswesen, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht bei Ramoth bei Ramoth in Gilead fällt? Ich frage euch, ihr Geisteswesen, alle, die hier seid, hat jemand eine Idee, wie man den Ahab betören könnte, dass er in den Krieg zieht? Schon seltsam, was Gott hier macht. Der eine sagte dies, der andere sagte das. Kommen also mehrere Vorschläge von diesem Geisteswesen. Da trat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn. Also ich bin hier überzeugt, es war nicht der Heilige Geist, sondern ein Geist einfach, vielleicht sogar Satan, ich weiß es nicht, und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Er fragt ihn, der Herr wusste natürlich schon lange, wie er das macht, aber er muss ihn ja fragen, damit die anderen das alle auch hören. Womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mache es so. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn Gott so Vorschläge haben möchte von seinen Geisteswesen, die da herum versammelt sind, und da gibt es verschiedene Vorschläge, und da kommt einer und sagt, ich will ein Lügengeist sein. Und Gott sagt, okay, mach du das. Es passt vielleicht nicht so ganz in unser Gottesbild. Ja? Wir denken, ja, also Gott, der doch die Wahrheit ist, wie kann er jetzt da einem Lügengeist, kann er da diese, Bewilligung geben, alle zu verführen? Wir hören noch weiter, wie es geht. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Jetzt ist also Ahab konfrontiert, einerseits mit diesen vielen Propheten, die alle sagen, geh nach Ramoth Gilead, wir sind fest davon überzeugt, du wirst besiegen. Und da ist ein Prophet, der spricht immer gegen den Ahab. Immer, das ist ein richtiger Dorn im Fleisch, ein Stachel, der sticht mich immer, der regt mich immer auf. Aber wenn du Josaphat hören willst, was der zu sagen hat, dann lassen wir den halt auch noch kommen und dann soll der seinen Senf auch noch dazugeben. Und eigentlich hat genau der die Wahrheit gesagt, der sehr unangenehm war für Ahab. Da trat Zedekia, der Sohn des Kenanna, heran und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Also quasi, ich habe doch auch noch den Heiligen Geist oder ich habe doch auch noch den Geist des Herrn und ich habe auch prophezeit. Wie kann es sein, dass du etwas anderes sagst? Du, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch den Geist des Herrn. Wir merken hier, dieser Zedekia ist ein Mann, der sehr gerne sich mit Ahab arrangierte, der profitierte von den Vergünstigungen des Ahab, der gerne auch so redete, wie Ahab es wollte. Und der wird jetzt plötzlich anfällig auf diesen Lügengeist. Ich werde erinnert an eine Aussage des Apostels Paulus, wo er sagt, dass Gott einen Irrwahn der Lüge senden wird in der Endzeit. Warum? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben oder weil sie keine Liebe zur Wahrheit haben. In der Endzeit wird es so sein, dass die Menschen die Wahrheit nicht mehr ertragen. Sie ertragen die Tatsache nicht mehr, dass sie eigentlich vor Gott sündig sind, dass sie Erlösung brauchen, dass sie eigentlich nach den Ordnungen Gottes leben sollten, eben nicht Ehe brechen sollten, nicht klauen sollten, nicht die Unwahrheit sagen sollten. Das passt nicht in ihr Lebenskonzept. Deshalb laden sie sich irgendwelche Lehrer auf, die ihnen
in den Ohren kitzeln. Das heißt, diese Lehrer sagen dann genau das, was sie unbedingt hören wollen. Also da kommen dann so Psychiater, die sagen dann, wenn eine Frau ihr Kind abtreiben will, ja, wissen Sie, das ist nur ein Zellhaufen und den nehmen wir, den entfernen wir jetzt, machen Sie sich gar kein Gewissen. Und anfänglich denkt dann eine Frau, ja, ich will ja das Kind gar nicht und das kommt mir jetzt gar nicht passend. Und wenn der Psychologe jetzt doch sagt, das ist nur ein Zellhaufen, dann nehme ich doch das so an und dann habe ich meine Ruhe, also lassen wir die Abtreibung machen. Das ist nur ein Beispiel von Tausenden, die wir heute erleben. Oder ein anderes Beispiel, da war ein Mensch bei einem Psychiater und der Psychiater sagte dann auch, das ist gar nicht tragisch, wenn Sie mal die Ehe brechen, mal einen Seitensprung machen, das machen heute alle, das ist ganz normal. Was machen Sie sich da Gedanken? Dieser Mann war ein Bruder, der aber sehr gefestigt war und der hat ihm dann ganz klar eine Antwort gesagt und hat gesagt, ja gut, dann komme ich morgen Abend mal zu Ihrer Frau und gehe mit ihr ins Bett. Er war dann natürlich auch entsprechend schockiert. Also er hatte eigentlich gemerkt, was er für einen Blödsinn gesagt hat. Aber das sind nur zwei Beispiele, die uns zeigen, dass wir in der heutigen Zeit immer mehr auch in den Medien Lehrer zu hören bekommen, die genau das sagen, was die Leute hören wollen. Und sie haben keine Liebe mehr zur Wahrheit, keine Liebe zum Wort Gottes, sie sind nicht mehr ehrlich mit sich selber. Das ist ja in der Seelsorge auch ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob William Larrick auch darüber spricht, aber wenn ein Mensch gelernt hat, gewisse Dinge zu verdrängen und nicht ganz wahr zu werden, dann kann man im Prinzip auch nicht, wenn man Hilfe sucht, dann kann die Seele auch nicht heil werden. Die Seele wird nur heil, wenn sie ganz wahr wird. Und in der Endzeit ist es so, dass viele Menschen eine Liebe zur Lüge haben und dann sendet Gott den Irrwahn der Lüge. Dann sendet er eine ganz große Verwirrung und dann kann man natürlich im ersten Augenblick sagen, aber das ist doch ungerecht, wenn Gott so etwas zulässt. Das ist genau das Gleiche, was wir hier gelesen haben. Dass hier Gott sagt, jawohl, du kannst ein Lügengeist sein in den 400 Propheten. Das ist genau das Gleiche. Er hat das gemacht, weil der Ahab die Wahrheit gar nicht mehr hören wollte. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt bekommst du deine Lüge, die du so liebst, die bekommst du. Er hat zwar noch einen letzten Warnhinweis von Micha bekommen, aber die wollte er nicht hören. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass am nächsten Tag diese beiden dann in den Krieg gezogen sind und Ahab hat schon ein bisschen Angst, es könnte sein, dass ich da umkomme morgen, ich stelle mich jetzt nicht vorne hin, wenn ich da an der Front stehe, könnte es sein, dass ich umkomme, ich gehe ganz in den Hinterhalt, gehe wie ein ganz normaler Soldat, laufe ich hinten mit und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann heißt es so, da war einer von den gegnerischen Feinden, der hat so seinen Bogen gezogen aufs Geratewohl, der Bogen fliegt über das ganze Heer und trifft den Ahab, ich glaube genau zwischen an dieser Stelle, wo sein Brustharnisch unterbrochen war. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber er stirbt dann an der Verletzung Ahab in dieser Schlacht. Also Gott hat ihm eigentlich klar gesagt, wo es lang geht, aber er wollte die Wahrheit nicht hören. Und was mich jetzt an dieser Geschichte fasziniert, sind gleich mehrere Dinge. Erstens dürfen wir hier sehen, dass es im Himmel Ratsversammlungen gibt, wo Gott auf seinem Thron sitzt, mit den Geistern, mit diesen Engeln, Engelfürsten, sie werden auch Götter genannt, da werden wir dann morgen noch mehr dazu hören. Elohim werden sie genannt, ganz interessant, Elohim. Mit diesen Göttern, mit diesen Söhnen des Höchsten hat er dann immer wieder Auseinandersetzungen, respektive er fragt sie etwas und die können Vorschläge machen. So war es ja auch in Hiob 1. Satan kommt sogar dann auch in diese Runde der Söhne Gottes, da heißt es, die Söhne Gottes fanden sich ein vor dem Herrn und dann spricht Gott den Satan an, was hast du gemacht? Ja, ich bin auf der Erde umhergeschweift und dann Gott so mit erhobenen, ich sag's mal ein bisschen menschlich, so ein bisschen mit einem Stolz, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob?
gottesfürchtig, das Böse meidend. Und Satan konnte ja gar nichts finden, als nur, dass er sagt, ja, kein Wunder, wenn es dem so gut geht, dass er so gottesfürchtig ist, dann nehmen wir mal alles weg und dann wollen wir schauen, wie es weitergeht. Wir sehen hier, hier finden Ratsversammlungen statt und Gott hört auch auf Vorschläge von Engelwesen. Und ob diese Vorschläge jetzt gut oder böse oder sind, das ist ganz unterschiedlich. Da können also auch Leute Dinge vorschlagen, die zuerst einmal sehr böse sind. Also wenn Satan sagt, nimm ihm mal alles weg, dann ist das ja wirklich abgrundtief böse. Gott hat es zugelassen aus mehreren Gründen. Einerseits wurde durch diese Zulassung, für Hiob war es ja unheimlich schwer, aber durch diese Zulassung wurde offenbar, dass Hiob den Herrn liebte und seine Hoffnung auf den Herrn setzte, obwohl es ihm furchtbar schlecht ging. Er hat ja dann auch noch die Gesundheit verloren, nicht nur Familie und Reichtum, sondern auch die Gesundheit, hat praktisch alles verloren, die Freunde setzten ihm noch zusätzlich zu und dann kann er in Kapitel 19 sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich kann einfach sagen an dieser Stelle, da hat die Unsichtbarkeit gestaunt. Da haben die Engelwesen gestaunt. Jetzt durfte Satan dem alles wegnehmen. Der hat gar nichts mehr. Der hat Schmerzen vom Scheitel bis zur Sohle. Alles tut ihm weh und er vertraut immer noch auf seinen Gott. Was ist das für ein Mann? Für die Menschen war das eine Riesenkatastrophe. Die dachten, Mensch, der arme Kerl, der tut uns ja so leid und das kann man ja gar nicht anschauen, wie schlecht es dem geht. Und die Engelwelt hat gestaunt. Das heißt, Hiob hat gelitten zur Verherrlichung Gottes. Es gibt Verherrlichungsleiden. Wenn wir Gläubigen mit Leid konfrontiert werden, dann überlegt man immer, ja, leidet der, weil er zu wenig Glauben hat oder leidet der, weil er gesündigt hat oder leidet der sonst irgendwie, ist da irgendwie noch eine okkulte Belastung da? Das ist alles möglich. Es gibt Leiden wegen einer Sünde. Das kann es geben. Es gibt aber auch Bewahrungsleiden. Bewahrungsleiden hat nichts mit Sünde zu tun. Wenn das nämlich der Apostel Paulus von einem Engel Satans geschlagen wird, dann wurde er nicht von einem Engel Satans geschlagen, weil er gesündigt hat. Das hat mit dem gar nichts zu tun, sondern Gott hat ihn davor bewahrt, dass er sich überhob, dass er überheblich wurde. Und dann wäre ja mit dem Paulus das Gleiche passiert, wie mit dem König von Tyrus oder mit dem König von Babel. Ist das nicht das Babel, das ich erbaut habe? Oder Herodes, ja, ich habe eine Stimme wie die Stimme eines Gottes, ja. Und die Ehre für sich in Anspruch nimmt. Und diese Gefahr ist bei uns Menschen allen da. Und dann gerade bei Paulus, der so viel bekommen hat, so viel Offenbarung bekommen hatte, wusste Gott, ich muss ihm ein Leiden schicken, damit er bewahrt bleibt. Bewahrungsleiden. Aber es gibt auch ein Verherrlichungsleiden. Hiob hat mit seinem Leiden Gott verherrlicht. Da hat die Unsichtbarkeit gestaunt, wie Gott einem Hiob eine innere Kraft geben konnte. Der ist zwar am Leben verzweifelt, er hat sogar seinen Tag verflucht, aber er hatte bis ans Ende die innere Kraft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Gewaltige war ja, dass Hiob dann am Ende, es ging ihm immer noch schlecht, zwar hat Gott jetzt mit ihm gesprochen, mit ihm geredet, hat ihm nur Fragen gestellt, was ja ganz komisch ist. Also, wenn ich Gott gewesen wäre und dem Hiob ging es so schlecht und ich wäre ihm dann erschienen, hätte ich gesagt, weißt du, ich habe da so einen Deal gehabt mit dem Satan und ich habe das zugelassen, damit du mich verherrlichst und das hat alles seinen Grund gehabt. Gott macht gar nichts von dem. Er stellt dem Hiob eine Frage nach der anderen. Keine Antwort, nichts. Natürlich später, als die ganze Geschichte vorbei war, hat Gott ihm das schon noch offenbart. Aber zuerst einmal nur Fragen gestellt und dann sagt Hiob,
jetzt, ich hatte nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen und ich verwerfe mein Geschwätz in Staub und Asche. Ich hatte meine Meinung kundgetan und ich verstand doch nichts. In dem Augenblick, wo ein Mensch Gott sieht, in dem Augenblick merkt er, eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Gar nichts.
Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich wollte einfach zeigen, dass wenn etwas hier auf der Erde passiert, ein schwerer Schicksalsschlag, dann kann das sein, dass Sünde dahinter ist. Das kann sein. Das müssen wir herausfinden. Manche sind auch krank, weil Sünde da ist. Aber es ist nicht zwingend. Es kann auch sein, dass jemand leidet zur Verherrlichung Gottes. Dann gibt es aber auch priesterliches Leiden. Menschen, die leiden für andere. Paulus hat für andere gelitten. Stephanus hat gelitten, nicht weil er gesündigt hat, sondern damit er sagen konnte, während er gesteinigt wird, Herr Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und die Umliegenden haben das mitbekommen. Der hat gar keinen Hass. Natürlich, Saulus war natürlich immer noch zornig und überzeugt, das ist irgendwie so ein Fanatiker, aber später war ihm das bewusst geworden, in diesem Stephanus hat die mächtige Kraft Gottes gewirkt. Also auch priesterliches Leiden für andere, dass wir leiden, damit andere das Heil finden können. Durch Leiden kommen nämlich andere auch ins Nachdenken hinein. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich etwa 17 Jahre alt war, hatten wir in dem Jugendkreis eine alte Frau besucht, die hatte schwer Krebs und hatte auch sehr stark Schmerzen, sah ganz eingefallen aus, hat also furchtbar ausgesehen. Und wir haben sie besucht und diese Frau hat so einen Frieden ausgestrahlt, so eine Freude. Sie wusste, ich gehe jetzt bald zu meinem Herrn. 3 Wochen später ist sie gestorben. Das hat mich als Jugendlicher so fasziniert, dass ein Mensch in einer so unglaublichen Not so einen tiefen Frieden haben darf, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. 33 Jahre später sehe ich das noch vor mir. Das heißt, diese Frau hat unter anderem auch darum gelitten, damit ich die Kraft Gottes wahrnehmen kann, die in den Schwachen mächtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht pauschal verurteilen, wenn jemand leidet. Das sieht man bei Paulus, das sieht man bei Hiob und auch bei vielen anderen. Dass wir nicht vorschnell sagen, ja, der hat zu wenig Glauben oder der hat gesündigt. Das kann sein. Kann sein, muss nicht. Und hier sehen wir also diese Ratsversammlung am Himmel. Jetzt muss ich schauen, ja, wir haben bald halb. Eine Ratsversammlung am Himmel. Im Himmel und Gott stellt Fragen, da können Vorschläge gemacht werden und dann gibt Gott Bewilligung an einen Geist. Ab diesem Zeitpunkt, wo Gott diese Bewilligung gegeben hat, weiß die gesamte Unsichtbarkeit, was jetzt abläuft. Und manchmal gibt Gott auch Bewilligung für gewisse Geschehen, die dann weiter weg sind. Das heißt, die Unsichtbarkeit, auch Satan und seine Engel wissen, was jetzt läuft. Und deshalb muss es uns auch nicht erstaunen, wenn Menschen mit einem Wahrsagegeist wissen, die nähere Zukunft voraussagen können. Die sind durch Satan oder durch andere Geister, die da oben Zutritt haben, sind die bereits informiert, was als nächstes passiert. Also da oben werden Entscheidungen gefällt, das hat Auswirkungen hier unten auf der Erde. Und die Unsichtbarkeit weiß, was als nächstes abgeht. Alexander der Große hat ja als 30-Jähriger hat er das Meder- und Perserreich überrannt in der kürzester Zeit. Und obwohl die Griechen damals völlig unterlegen waren dem Medo-Persischen Reich, da war etwa ein Verhältnis von 1 zu 10, also es waren etwa 350 bis 500.000 in der Armee der Meder und Perser und die Griechen waren nur 35.000. Alexander hatte eine Strategie, er dachte, ich will eine Bresche schlagen in dieses große Heer und will ganz knallhart auf den König zusteuern. Das ist ihm ja dann auch gelungen
Und kurz bevor Alexander ihn erreichte, hatte der medopersische König, ich weiß nicht, ob es Darius war, er hat dann Angst bekommen, ist geflohen und das ganze Heer ist auseinandergefallen und Alexander hat den Sieg erreicht. Er ging ja dann noch bis nach Indien und kam zurück nach Babel, hat also unglaublich ein großes, große Fläche erobert. Also ich glaube, kein Feldherr hat in so kurzer Zeit so viel Fläche erobert in der damaligen Zeit. Und dieses Ereignis von Alexander dem Großen und dem Medo-Persischen Reich wurde ja genauestens vorausgesagt in Daniel 8. Da ist das Bild vom Widder und Ziegenbock. Der Widder im Osten breitet sich in drei Himmelsrichtungen aus und der Ziegenbock im Westen ist so ergrimmt, dass er über die ganze Erde geht und dann den Widder niederschlägt. Und es gibt ja dann ein großes Friedensreich, das dann aber auseinanderfällt in dem Augenblick, wo Alexander mit 33,5 Jahren in Babel an einem Fieber stirbt. Die Historiker, wer weiß, ob er vergiftet wurde, das kann man heute nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, bevor Alexander diesen Feldzug machte, ging er zu einem Orakel. Ein Medium, die haben ja Priesterinnen, haben sie dann mit bestimmten Dämpfen so betäubt, dass sie dann für Geisteswesen offen waren. Und dann hat Alexander hat dieses Medium befragt, soll ich da hinziehen? Und dann hat dieses Medium gesagt, wer wird dir widerstehen können? Und da hatte Alexander gewusst, jawohl, ich werde siegreich sein, auch wenn das gegnerische Heer völlig überlegen ist. Das heißt, dieses Medium, das ist meine persönliche Sicht, hatte bereits aus der Unsichtbarkeit das Wissen, dass da oben im Himmel Entscheidungen gefällt sind, wie es da unten auf der Erde weiterläuft. Das ist das eine. Das andere ist das Erstaunliche, dass dieser Lügengeist, also diese Propheten des Ahab, alle inspirieren konnte, und zwar so inspirieren konnte, dass die eine innere, totale Gewissheit hatten. Das muss so sein, es kann nicht anders sein. Ich habe so ganz stark den Eindruck, es muss so sein. Also der Lügengeist, der war so überwältigend, dass die 100% sicher waren, dass sie im Namen des Herrn gesprochen haben. Mit anderen Worten, wenn Gott es zulässt, kann ein Geist sich, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt das mal aus dem biologischen, medizinischen Sicht erläutern möchte, kann ein Geist sich in diese Hirne festsetzen und die Hirnströme oder was auch immer so lenken, dass diese Propheten entsprechende Visionen haben oder eine innere Gewissheit, dass die felsenfest überzeugt sind, das ist der richtige Weg. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Endzeit uns nicht zu sehr von solchen beeindrucken lassen, die solche Visionen haben. Es gibt natürlich Gläubige, die eine Vision bekommen haben von Gott. Das gibt es, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt auch solche, die sind aufgeblasen wegen Visionen, die sie hatten und Träumen und keine Liebe zur Wahrheit. Also auch im gläubigen Bereich ist eine Verführung da. Und das ganz Wichtige ist, immer wenn so eine Vision kommt, zuerst einmal ganz kritisch sein und überlegen, ist das vom Wort Gottes her überhaupt dran? Ich darf hier mal ganz generell sagen, jede Vision, jedes Traumgesicht, das sich in irgendeiner Weise mit der Bibel widerspricht, ist 100% abzulehnen. Ganz egal, wie es ist. Also es gibt manchmal so ganz gefährliche Visionen, wo gewisse Leute sagen, kommen sie zuerst, ja, Jesus aktuell. Ja, quasi, Bibel ist nicht mehr ganz so aktuell. Das sagen sie so nicht mit diesen Worten, aber ich habe jetzt eine
ganz aktuelle Botschaft von Jesus. Und jetzt gebe ich diese aktuelle Botschaft von Jesus weiter. Und am Anfang mögen diese Visionen und Botschaften sogar noch deckungsgleich sein mit der Bibel. Und mit der Zeit plötzlich kommt dann etwas rein, wo einer sagt, ja, ich habe jetzt die Vision bekommen, dass zum Beispiel unser Prediger auch mal, dass er sich jetzt scheiden lassen darf und dass er jetzt auch eine andere heiraten darf und dass das jetzt, das was Paulus gesagt hat, das gilt jetzt für uns heute nicht mehr. Es gibt noch viele andere solche Beispiele, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns nicht verführen lassen von solchen Verführungen. Also, wir sehen hier, Geisteswesen können Menschen inspirieren, natürlich immer nur auch mit der Zustimmung Gottes. In 4. Mose 22, 28 lesen wir, wie ein Engel Gottes sogar ein Tier inspiriert hat, nämlich einen Esel. Biliam sitzt auf seinem Esel und reitet und eigentlich macht er einen Auftrag, den er nicht ausführen sollte. Und da stellt sich ein Engel entgegen und der Esel sieht den Engel. Biliam sieht ihn nicht. Das heißt, die Engel haben ja auch die Fähigkeit, sich für gewisse Augen sichtbar zu machen. Hier in diesem Fall ist also der Esel, der den Engel sieht. Biliam sieht ihn nicht. Und dann kommt es ja zu einer Auseinandersetzung. Biliam schlägt seinen Esel und der setzt sich hin. Der weiß, wenn ich weitergehe, dann komme ich gleich um und schlägt ihn und so. Und dann heißt es, wie der Engel quasi dem Esel den Mund öffnete und da spricht also der Esel zum Biliam. Also wir sehen, dass dann ein Engel sogar einem Tier eine Stimme vermitteln kann und Biliam spricht dann mit dem Esel und im Anschluss sieht dann Biliam auch noch den Engel Gottes. Also Engel haben Einfluss nicht nur auf die, ich sage jetzt mal, die physikalischen Kräfte. Sie können nicht nur Erdbeben und Wind verursachen, sie können sogar auch Menschen direkt inspirieren und da dürfen wir sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir wissen ja auch, dass Engel von ihrer Bestimmung her solche sein sollten, die die Aufträge Gottes ausführen, die im Dienst für die Heiligen da sind. Und dann gibt es auch Engel, die den Kindern zugeordnet sind. Ich möchte dazu als letzte Stelle für heute Matthäus 18, Vers 10 lesen. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, geht hier um die Kinder, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Hier wird also gesagt, es gibt Engel, die sind diesen Kindern zugeordnet. Ob jetzt jedes Kind einen einzelnen persönlichen Engel hat, weiß ich nicht. Es kann sein, dass einfach eine Gruppe generell für Kinder den Kindern zugeordnet sind. Es kann aber auch sein, dass jedes Kind einen Engel hat. Aus dieser Stelle hat man dann einen Schutzengel gemacht, was grundsätzlich nicht falsch ist. Aber vielleicht haben wir hier noch ein bisschen eine falsche Vorstellung. Es kann hier sein, aufgrund dieser Stelle, dass es einfach so ist, dass die Engel Acht geben auf die Kinder, sicher auch mal bewahrend eingreifen. Aber wenn dann ein großes Unrecht geschieht, melden sie sich vor dem Angesicht des Vaters. Jesus sagt hier ja, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Ich finde das interessant. Er hätte ja sagen können, dass ihr diese Kleinen nicht plagt oder ärgert oder was auch immer. Er sagt hier verachtet. Damit bringt er zum Ausdruck, wenn ihr erwachsene Gläubige diese kleinen Kinder so als ach, sind, ja, die sind ja sowieso, die verstehen nichts und die sind so gering und so und die sind ja nur lästig und so ein bisschen, ja, eigentlich ist es so ein notwendiges Übel, die Kinder, ja. Wenn man mit dieser Haltung den Kindern gegenübertritt, dann ist das eine ganz ernste Sache und gefährlich. Jesus sagt hier, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Das heißt, wenn die Kinder das merken, die Engel das merken, dass, was da abläuft, dann kann es sein, dass ein Engel dann sagt, du, hast du gesehen, der, wie der Daniel Moon mit den Kindern umgeht, wie der die verachtet. Und das kann natürlich dann auch eine schwere Erziehung zur Folge haben. Wenn wir Gläubige das machen, dann nimmt uns Gott in die Erziehung. Und diese Erziehung ist dann nicht immer ganz einfach. Und andere Ungläubige kommen vielleicht sogar in ein schweres Gericht. Es ist natürlich auch völlig verachtend, wenn Menschen Kinder missbrauchen.
Ja.
Ja. Unglaublich. Und da melden sich, bin ich überzeugt, melden sich die Engel. Die melden sich. Was dann Gott im Einzelnen tut, das ist unterschiedlich. Manchmal lässt er es auch zu, wie wir ja wissen. Gott wird das erstatten, da bin ich überzeugt. Aber es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und etwas ganz Schlimmes. Und das hat für die entsprechenden Personen auch Konsequenzen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Natürlich, wenn ein solcher Mensch dann vor dem Angesicht Jesu diese Sünde bekennt und auch bereut, dann ist auch da Vergebung da. Aber was vielen Menschen nicht bewusst ist, was für gewaltige seelische Schäden entstehen, wenn Kinder missbraucht werden. Einerseits sexueller Missbrauch oder auch Misshandlung oder Missbrauch in Sachen Arbeit. Liebesentzug ist auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Ich bin manchmal erstaunt, wir diskutieren heute darüber, ob ein kleiner Klaps hinten drauf, ob das schlimm ist, aber wir diskutieren nicht darüber, wie schlimm Liebesentzug ist. Also wenn ich meinen Kindern so einmal im halben Jahr mal einen Klaps hinten drauf gegeben habe, weil es nötig war, aber ihnen sonst Liebe gegeben habe, wenn ich keinen Liebesentzug mache, dann ist das viel, viel besser, als wenn ich sage, ich lange meine Kinder nie an, aber ich strafe sie mit Liebesentzug. Das ist die Katastrophe. Wir sind gleich fertig. Ja, eigentlich war das die letzte Stelle und wir machen dann morgen früh wieder Fortsetzung.